Herzlich willkommen zu unserem achten kommunalpolitischen Podcast der Fraktion Grünes Forum und Piraten aus Ludwigshafen am Rhein. Wir haben heute den 29.05.2021 und wir gehen ganz lässig durch allerlei ernste und möglicherweise auch weniger ernste Themen der letzten Wochen, der Gegenwart und der nahen Zukunft. Direkte Einblicke in das Leben der Kommunalpolitik mit dem lieben Heinz Zell und
Raik Dreher.
Und wir beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Stadtratssitzung. Die ging sehr lange, nicht ganz so lange wie die vorletzte Sitzung. Die ging, glaube ich, über 8 Stunden. Aber wir waren nah dran, weil es Redebedarf gab, auch wenn viele Entscheidungen möglicherweise in den Fraktionen vorher schon felsenfest gefallen waren. Höhepunkt oder öffentlichkeitswirksamer Höhepunkt der letzten Sitzung vom 3.05.21 war, da gab es die meisten Redebeiträge, ein Tagesordnungspunkt, der hieß Standort zukünftiges Rathaus. Ein Thema, das es uns jetzt schon fast die letzten 2 Jahre beschäftigt. Unser altes Rathaus hat nach langer Leidensgeschichte seine Aufgabe, seine Berechtigung verloren, ist geräumt, wird geräumt. Die letzten Büros, die letzten Mitarbeiter der Verwaltung gehen jetzt, zum Beispiel das Standesamt, Bürgerbüro, das zieht wohl, das ist eigentlich schon offiziell, in die Räume der Kreissparkasse am Platanenhain, also am Berliner Platz. Und die Frage ist halt, braucht die Stadt ein neues Rathaus? Und wenn ja, wo soll das hin und wie wird das bezahlt und dergleichen mehr? Und da gibt es einen Suchprozess, schon viele Monate, unterstützt durch Profis, durch Ingenieure, auch hier durch die hiesige Hochschule Ludwigshafen mit Fachleuten für Arbeitssoziologie, Arbeitsplatzgestaltung und dergleichen. Da gibt es quasi ein Wissenschaftsprojekt, initiiert durch die Stadt. Und aus heiterem Himmel kam dann aber diese Vorlage, wo es darum ging, wollen wir nicht mal prüfen, ob wir das neue Rathaus in das nicht existente sogenannte Metropol, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, also das Gebäude, das in das Loch am Berliner Platz ursprünglich mal sollte, soll denn die Verwaltung ins Metropol einziehen? Und das kam doch etwas aus dem Nichts, aus den Tiefen des Raumes, wie Weiland Günter Netzer kam dieses Thema, und zwar seltsamerweise gut vorbereitet und unterfüttert oder scheinbar gut vorbereitet und unterfüttert durch die Verwaltung mit allerlei Belegen dafür, dass der Suchprozess ja eigentlich abgeschlossen werden könnte in den nächsten 3 Monaten. Und das könnte man doch jetzt mal prüfen. Und der sogenannte Investor war da auch ganz offen. Mit dem haben wir eine Videokonferenz gemacht, wie andere Fraktionen vermutlich auch. Du kannst dich vielleicht ganz gut daran erinnern. Wir haben da partizipiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Investor fand die Idee gut. Der Stadtvorstand fand die Idee gut und wir fanden die Idee gar nicht gut. Seltsam, quasi beunruhigend, muss ich sagen. Also ich will mal von mir reden. Ich versuche ja immer, die Gegenseite zu verstehen. Erstens könnte sie recht haben und zweitens, wenn sie nicht recht hat, kann man besser argumentieren, da man das auf der Grundlage des Gegenübers tun kann. Aber bei dem Thema hatte ich keinerlei Idee, wer kann denn, warum auf diese Idee kommen, auch nur ansatzweise mit der Möglichkeit zu spielen, hier Vertragspartner zu werden nach dieser Vorgeschichte, die möglicherweise gar keine Vorgeschichte bleibt, sondern gerade so weitergeht. Da können wir uns ja mal überraschen lassen. Da gab es ein großes Hallo, sogar eine Sitzungsunterbrechung, und es wurde, irgendwie schlecht argumentiert, muss ich wirklich sagen. Außer von uns. Unsere Argumentation war allererste Sahne. Es hieß von Seiten des Stadtvorstandes, ja, wir wollten ja nur sicher gehen, dass hier keine Gelegenheit übergangen wird und man hätte das Gefühl, dass die Stadträte das erörtert sehen wollen, wollten sie aber nicht überwiegend und dennoch hat man tatsächlich mit ziemlich viel Nachdruck versucht, diesen Top so zu forcieren, fand ich, dass er ja zustimmungsfähig ist. Also ich kann das rational nicht durchdringen. Vielleicht schilderst du, Raik, mal deine Eindrücke. Du warst ja auch im Stadtratssaal als Vorsitzender, bist du dann immer an der Front, ja, während ich ja gern dann doch, solange das möglich ist, zu Hause vor dem Bildschirm sitze. Schon allein wegen der Länge der Sitzung. Raik, wie hast du das gesehen?
Ja, voranschicken möchte ich natürlich, dass ich gerne in den Stadtrat gehe, allein schon aus Solidarität mit dem Caterer, der im Pfalzbau dort seine Würstchen bzw. Getränke anbietet. Und wir waren bei der letzten Sitzung des Stadtrates, glaube ich, 4 Stadträte oder 5 von insgesamt 60. Da ist klar, da macht derjenige kein Geschäft, aber schlussendlich habe ich bei ihm schon ein Abo. Das heißt, ich gehe zu Beginn der Sitzung hin, bestelle etwas, gehe während der Sitzung wieder hin, bestelle was und bezahle erst zum Schluss zusammen die Rechnung. Aber ich will jetzt mal zurück zum Rathaus Metropol. Ich fange mal noch mal einen Schritt weiter zurück an. Die ganze Diskussion ging los Mitte April bei der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses, als die Oberbürgermeisterin vor der regulären Tagesordnungspunkte darüber informierte, dass sie mit dem Investor des Metropols in Verbindung steht und der sie nachgefragt hätte, ob im Metropol Teile des Rathauses oder der Rathausverwaltung einziehen könnte. Der Investor hat sich überrascht, so nach der Aussage der Oberbürgermeisterin gezeigt, und hat aber zugesagt, das zu prüfen. Eine Woche später, nachdem im BGA darüber nicht diskutiert werden durfte, gab es eine außerordentliche Sitzung der Fraktionsvorsitzenden unter Beteiligung der Oberbürgermeisterin und aller maßgeblichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ausführlich dargelegt haben, dass innerhalb von 3 Monaten man eine ausreichende Planung vorlegen könne, ob das Metropol für einen Rathausstandort geeignet ist. Und für diese 3 Monate Zeit wünscht man sich dann im Stadtrat eine entsprechende Zustimmung. Die Zustimmung haben wir nicht erteilt. Zusammen waren wir in guter Gesellschaft mit den Freien Wählern, mit der CDU, mit anderen. Insgesamt eine deutliche Ablehnung, eine deutliche Schlappe für die Oberbürgermeisterin. Und wir haben unabhängig mal jetzt vom Rückspiegel, das heißt, wie ist das Projekt denn in den bisherigen 6-7 Jahren gemanagt worden? Nämlich grottenschlecht. Aber schlussendlich wichtig war uns bei der Ablehnung zu fragen, was will die Stadtverwaltung eigentlich? Wo will sie hin? Wie viel Platz braucht die Stadtverwaltung? Wir stehen jetzt nämlich vor der Frage, ein Rathaus zu planen, das die nächsten 30 Jahre Bestand hat. Und durch Corona, aber nicht nur, auch durch die Digitalisierung haben wir inzwischen gelernt, dass vieles, was früher präsent war, auch digital geht. Die Frage ist deswegen auch berechtigt gewesen, dass die Stadtverwaltung gesagt hat zur Hochschule Ludwigshafen, prüft mal, wie sieht denn die Arbeitswelt von morgen, jedenfalls nach heutigem Stand, aus? Wie viel Platz brauchen wir? Wo sind denn die Arbeitsplätze? Sind die eher daheim? Sind die im Ort, also in der Verwaltung? Sind das Co-Sharing-Arbeitsplätze? Das heißt, teilen sich dann vielleicht mehrere Mitarbeiter einen Arbeitsplatz, wie das zwischenzeitlich bei Banken wohl auch üblich war. Also das sind alles ungeklärte Dinge, die man in 3 Monaten sicherlich nicht hätte klären können. Und mein Lieblingsbeispiel ist, das Metropol hat jetzt 250 Hotelbetten und 250 Nasszellen bestellt. Das braucht man in der Verwaltung nicht. Nicht jedes Zimmer braucht eine Toilette. Das heißt, das muss man alles wieder rausplanen. Da kann mir kein Mensch erklären, dass das innerhalb von 3 Monaten gehen soll. Wie gesagt, nicht der Blick in den Rückspiegel auf das Projekt war entscheidend, sondern entscheidend war, was braucht die Verwaltung. Und vielleicht als letztes Argument, die Oberbürgermeisterin hat immer ins Feld geführt, der größte Wunsch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, wir wollen ein Rathaus, in dem alle Abteilungen so weit wie möglich unter einem Dach sind. Selbstverständlich wird der Bauhof nicht ins Rathaus am Berliner Platz ziehen und auch nicht die Führerscheinstelle vielleicht, aber schlussendlich, die meisten Mitarbeiter wünschen sich ein Rathaus unter einem Dach. Und das wäre bei dem Metropol allein schon vom Platzangebot her nicht möglich gewesen. Dementsprechend haben wir gesagt, Frau Steinrog, hier rote Karte, das machen wir nicht mit, sondern wir geben der Verwaltung mindestens mal bis in den Herbstzeit ordentlich zu planen und dann mit einem fundierten Vorschlag in den Stadtrat zu kommen. Alles andere ist nicht wirklich seriös.
Genau, Raik, nicht wirklich seriös. Das muss man, also dem Eindruck konnte ich mich nicht erwehren. Du hast jetzt den Fokus auf die handwerklichen Probleme gelegt. Das Prüfprozess plötzlich abbrechen, plötzlich kann alles schnell gehen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat natürlich der Investor, man muss ja, selbst wenn man zu Hause sein Bad macht, vorbestellen und ein halbes Jahr oder zurzeit auch mal 2 Jahre auf irgendwelche Fliesen warten. Also, dass dieses Thema so aus dem Busch springt, das hat mich irritiert. Also mich hat sozusagen die Absurdität des Ganzen abgeschreckt, abseits dieser handwerklichen Unstimmigkeiten. Ich glaube, das wurde hinreichend deutlich. Ja. Wir haben das, wurden auch sogar hier in der Lokalpresse dann zitiert und die Meinung hat es sich auch durchgesetzt, wobei ich wirklich sagen muss, ich kann nach wie vor niemanden verstehen, der in der letzten Sitzung hier mit ja, toll, das machen wir, gestimmt hätte. Gut, das so viel zu dieser Sache. Das Thema Rathaus wird uns noch weiter beschäftigen. Wir werden heute auch noch ganz kurz vielleicht ein Thema, das damit verbunden ist, ja, Liegenschaften, Gebäude, also unser Besuch in der sogenannten Benckiser Villa, steht damit ja in Verbindung, eine Immobilie der Stadt. Also das Thema Rathaus, Zukunft der Verwaltung, Arbeitsplatz der Zukunft, das wird die Stadt hier noch beschäftigen. Aber Raik, du hast noch, glaube ich, 2 Tagesordnungspunkte in der letzten Stadtratssitzung oder einen, auf den du noch eingehen möchtest, bevor wir dann zur Gegenwart und der nahen Zukunft kommen.
Ganz genau, und zwar es geht um das sogenannte Trierer Modell. Es geht also im weitesten Sinne um Corona und in Trier geht man seit geraumer Zeit schon so vor, dass dort alle möglichen Termine für das Impfzentrum vergeben werden. Aber erfahrungsgemäß bleiben immer wieder Impfdosen liegen, weil Menschen nicht kommen, Termine verlegen oder ganz aus irgendwelchen Gründen ihre Impfung nicht wahrnehmen wollen oder kommen und sagen, ich möchte mich mit AstraZeneca nicht impfen lassen und dergleichen mehr. Das sind aufs Land gerechnet, kann das schon täglich bis in die hunderte Fälle von Impfdosen kommen. Und die Trierer sind ganz schlau hingegangen und haben gesagt, gut, wir machen hier mal eine Liste für den Interessenten, wer sich impfen lassen will und an der Reihe ist, das heißt in der Priorisierung drin ist, der kann sich hier vormerken lassen und derjenige wird dann, falls es wirklich Termine frei werden, kurzfristig informiert per SMS oder per Telefonanruf und kann am gleichen Abend dort im Impfzentrum seine Impfung bekommen. Unsere Intention für den Stadtrat war, warum macht das Ludwigshafen nicht auch? Denn schlussendlich auch hier hat sich die OB in der Zeitung darüber beklagt, dass viele Termine ausfallen, weil einfach die Leute nicht kommen. So, dann kann man das doch machen. Wir haben es beantragt. Schlussendlich im Stadtrat wurde uns dann gesagt vom Stadtvorstand, naja, liebes Grünes Forum und Piraten, wir machen das doch bald auch. Wir haben das doch in die Wege geleitet. Euren Antrag hätte es dazu nicht bedurft. Naja, gut, also ich wusste nicht, dass entsprechende Vorbereitungen dort in Bezug auf das Trierer Modell laufen. Hat auch vorher kein Mensch gesagt. Dementsprechend halten wir nach wie vor unseren Antrag für erfolgreich. Und schlussendlich geht es ja auch nur darum, wer hat jetzt recht oder wer war zuerst da. Darum geht es auch nicht. Sondern uns war wichtig, dass die Impfungen laufen und in Ludwigshafen genauso wie in Trier jeder seine Spritze bekommt, der sie braucht. Nochmal ganz kurz in die aktuelle Situation, mobile Impfteams. Auch das war wieder ein Thema gewesen. Mannheim macht es, andere Großstädte wie Berlin macht es. Sie gehen mit mobilen Impfteams hin in die Stadtteile, wo erfahrungsgemäß die Impfbereitschaft geringer ist. So, was tut man? Man gibt den Menschen ein niederschwelliges Angebot. Ein Angebot auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Hier kannst du dich impfen lassen. Mannheim hat damit gute Erfahrungen gemacht. Berlin hat gute Erfahrungen damit gemacht. Andere Großstädte auch. In Ludwigshafen wird es jetzt endlich umgesetzt. Man muss vielleicht die Stadtvorstand da jetzt nicht schelten, weil auch der Stadtvorstand kann sowas nicht beeinflussen. Das ist eine Sache des Landes und auch die Zuteilung der Impfstoffe ist eine Sache des Landes. Aber warum geht sowas in Ludwigshafen, warum geht sowas in Rheinland-Pfalz einfach immer noch zu langsam? Warum guckt man sich nicht die guten Beispiele aus anderen Bundesländern an? In Mannheim macht man das nämlich schon seit einigen Wochen. So, Heinz. Jetzt können wir aber, glaube ich, den Stadtrat abschließen und kommen zu anderen Themen.
Genau, thematisch natürlich angeknüpft an das Thema Rathaus. Ich wollte ja eigentlich nichts mehr zu Corona sagen. Aber da du jetzt eben die zwei guten Beispiele gebracht hast mit unseren Anfragen, eine Sache beim Land, gut, ist jetzt keine Kommunalpolitik. Aber viele Bundesländer haben ja diese Lizenzen für diese Luca-App gekauft. Ne? Es gibt die Corona-Warn-App, also das große staatlich geförderte Projekt. Und jetzt, dann gibt es diese Luca-App, die auch aus dem Busch gesprungen ist und gut angekommen ist anscheinend bei Entscheidern. Und ich habe unlängst gelesen, vielleicht war es vorgestern, dass Rheinland-Pfalz eines der wenigen Bundesländer ist, die Lizenzen gekauft haben, aber nicht offenlegen wollen, wie viel sie dafür bezahlt haben. Ne? Also Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen sogar machen das, aber was Rheinland-Pfalz da bezahlt hat für eine zweifelhafte App, ja, wenn man Spezialisten glauben will, bleibt unter Verschluss. Also das passt eigentlich jetzt nicht zu der ansonsten eher positiven Einstellung zu Transparenz auf Landesebene. Aber das kam mir nur gerade in den Sinn. So, zurück zu Liegenschaften, zu Immobilien. Wir hatten ja die Rathausproblematik, die Suche nach dem Rathaus, die Metropolmisere da. Wir hatten mal wieder einen Ortstermin zu einer anderen Liegenschaft, der Stadt. Und wie viele wissen, eigentlich alle hatte Ludwigshafen bisher nicht gerade viel Fortune mit Immobilien und hat sich auch bei der Instandhaltung nicht allzu sehr hervorgetan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und eine interessante Liegenschaft unter anderem ist die Benckiser Villa, die in den Besitz vor einigen Jahren in den Besitz der Stadt übergegangen ist. Ein schönes Anwesen, jeder kennt sie, durchs Vorbeifahren gegenüber vom neuen Messplatz. In der Nähe vom Felix-Bohling-Center, Pasadena-Allee heißt es ja, glaube ich, oder ist es schon die Sumgeit-Allee, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in dem Carré. Und da waren wir, weil wir haben uns gefragt, ja, Moment mal, eine schöne Villa ist im Besitz der Stadt. Was macht die Stadt denn damit, nachdem sie nun schon Jahre im Eigentum ist? Und wir haben eine Anfrage gestellt im Bau- und Grundstücksausschuss. Der liebe Jens Brückner ist da aus unserer Fraktion dort und da gab es auch eine Stellungnahme. Wir haben gefragt, was ist nun mit der Villa im Großen und Ganzen und gibt es da Pläne und was kostet es eigentlich, die leer stehen zu lassen? Und auf die erste Frage kam die Antwort, die uns total nicht überrascht hat. Zurzeit gibt es noch kein Nutzungskonzept im Zusammenhang. Das Thema Rathaus werden für den Standort entsprechende Untersuchungen angestrengt. Ja, seit 2017 oder was? Ungefähr werden da Untersuchungen angestrengt und wir dachten uns, hey, gehen wir da mal hin. Und Reik hat eine entsprechende Anfrage gestellt bei der richtigen Stelle in der Verwaltung, so wie es sich gehört. Und wir wurden relativ spontan eingeladen, dort vorbeizukommen. Und da waren wir auch. Ja, Katrin war da, Jens war da, Reik war da und ich bin auch mit. Und ich muss sagen, das ist ja keine Gegend, wo man mal zu Fuß vorbeispaziert, wenn man jetzt nicht gerade da wohnt. Ja, ist ja Stadtteil West. Ja, da kommt man vielleicht vorbei. Ansonsten kommt da keiner zu Fuß vorbei. Und ich war beeindruckt von dem Anwesen, von dem Garten und ich war weniger beeindruckt von der Tatsache, dass das Ding einfach leer steht und der arme Hausmeister, der da alleine die Sache überwachen muss, quasi auf verlorenem Posten gegen den Verfall kämpft. Und das war, naja gut, also ich, das war irgendwie, das mit der Villa war irgendwie meine Idee, kann man ruhig sagen. Und das wurde hier diskutiert, sollen wir da überhaupt hin? Und dann muss ich sagen, Raik, vielleicht schilderst du uns die Eindrücke, wir kommen da hin, ja, in ein schönes Gebäude, das der Stadt gehört. Und wo du gedacht hast, oh, das ist so ein Seitenthema. Wie hast du diese Villa erlebt, die leer steht, die hat 3000 Quadratmeter hat, die natürlich umgebaut werden müsste, brandschutztechnisch und so weiter. Und innen drin natürlich nutzbar für Büros in öffentlicher Hand. Da gibt es ja allerlei Vorschriften, vom Brandschutz bis zur Höhe der Schreibtische und Fluchtwege und so weiter. Aber das Ding wird ja nicht besser, wenn es leer steht.
Ganz genau, Heinz. Und zwar der größte Überraschungsmoment war für mich, dass die Benckiser Villa eigentlich aus zwei Gebäuden besteht. Die Benckiser Villa, das Weiße Haus, das jeder von der A650 kennt, der runterfährt Richtung Heinichallee, das ist der alte Teil. Und zwar, das ist die Villa Reimer 1935 erbaut. Und hinten dran, also miteinander verbunden, ist ein Neubau aus den 90er Jahren, sehr repräsentativ und in einem wirklich exzellenten baulichen Zustand, muss man schon sagen, sagt auch die Stadtverwaltung. Ein repräsentativer Bau, der sich mit dieser Benckiser Villa zu einem Gesamtbauwerk, sage ich jetzt mal, zusammenschließt. Also die Villa Reimann, wie ich sie nenne, ist tatsächlich sicherlich in einem guten Zustand, aber wenn man jetzt mal die aktuellen baurechtlichen Vorschriften sich anguckt, zum Beispiel Holz in der Verkleidung, Deckenverkleidung, geht gar nicht mehr. Die Räume sind nach heutigen arbeitsschutzrechtlichen Gesichtspunkten viel zu klein. Das heißt, unterm Strich, auch die Elektrik ist schon alt, müsste man das gesamte Haus entkernen und komplett etwas Neues machen. Anders eben bei der eigentlichen Benckiser Villa, dem Anbau aus den 90er Jahren, auch in einem guten Zustand, der nicht so viel Umbau erfordert, aber gleichwohl die Frage ergibt sich dann schon, was macht man denn damit? Das heißt, ich kann mir ganz gut vorstellen, also Kultureinrichtungen kann man da reinbekommen, da kann man vielleicht eine Dependance der Volkshochschule reinmachen. Standesamt oder die Musikschule könnte vielleicht dort auch hinbekommen. Das sind vielleicht alles Möglichkeiten, nach denen man gucken könnte, aber Heinz hat es ja gesagt, seit 2016, 17, irgendwann in dem Zusammenhang kam dann die Benckiser Villa dann in das Eigentum der Stadt, hat man sich mit Nutzungskonzepten beschäftigt oder auch nicht beschäftigt, jedenfalls hat man zurzeit da kein Konzept. Und so wie wir die Verantwortlichen, den Bereichsleiter der Liegenschaften dort verstanden haben, wird da aufgrund der derzeitigen Problematik, Rathaus, Standortsuche, offene Fragen, wer kommt, welche Verwaltung kommt, wohin, wird da wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nichts passieren. Eigentlich schade, weil ein attraktiver Standort mitten in der City, in der zukünftigen City West, einem Filetstück praktisch mitten in der Stadt. Und das Verrückte ist noch, es kostet uns jedes Jahr sehr, sehr viel Geld. Über 80.000 Euro hat die Stadtverwaltung uns geantwortet auf unsere Anfrage im Bau- und Grundstücksausschuss. Rausgeschmissenes Geld eigentlich. Schade. Wirklich, wirklich schade.
Genau, schöne Immobilie und im Prinzip im Herzen der Stadt. 80.000 bis 100.000 Euro weg, also und die nächsten 5 Jahre wird da nichts gehen, aus den üblichen Gründen. Wenig Personal, man weiß es nicht genau. Schauen wir mal. Tja, aber uns werden sie es wohl nicht vermieten als Fraktionsbüro, das wäre nicht schlecht. Ich könnte da mit meinem alten Motorroller durch die Gänge fahren, das wird mir Spaß machen. Gut, Besuch der Benckiser Villa, das ist natürlich nicht gerade Pflichtprogramm für Stadträte. Ja? Pflicht ist ja, wenn überhaupt, seinem Gewissen zu folgen und die zugeschickten Tagesordnungspunkte der Verwaltung durchzulesen und dann abzustimmen, damit der Demokratie Genüge getan wird, wie es die Landesverfassung vorsieht. Aber wir versuchen ja immer noch ein bisschen mehr zu machen, die Extrameile zu gehen. Und das wäre jetzt mein kurzes Thema. Aber und zwar wäre es außerkurrikulare, würde ich es mal nennen, Unternehmung, anderes Zeug, was wir machen, das beiträgt zur politischen Meinungsbildung. Aber Raik hat noch ein Thema, das kurz vor dem Ausflug in außerpflichtmäßige Gebiete kommen soll.
Ja, und zwar noch mal ganz kurz zum Thema Fraktion vor Ort. Klar, die Benckiser-Villa zu besuchen ist natürlich nicht unbedingt unmittelbare Pflichtaufgabe, aber unsere Fraktion hat es sich ja, sagen wir mal, zu einer Tradition werden lassen, dass bevor wir uns zu einem bestimmten Thema äußern, was unter Umständen mit Immobilien zu tun hat, dass wir uns die Immobilie angucken. Und da waren wir letztens im Hauptbahnhof und haben das Bahnsozialwerk besucht. Ich persönlich wusste gar nicht, dass im Hauptbahnhof das Bahnsozialwerk von Ludwigshafen ansässig ist. Und zwar eigentlicher Anlass war gewesen, und zwar zu untersuchen, ob der Hauptbahnhof ein möglicher Standort für das Stadtmuseum bzw. das Stadtarchiv sein könnte. Wir wissen, der Bau- und Grundstücksausschuss, der Kulturausschuss und der Stadtrat hat mittlerweile beschlossen, dass das Stadtarchiv bzw. das Stadtmuseum ab 2024, 23, man weiß es noch nicht so genau, in die sogenannte Renushalle an der Rheinallee ziehen soll am Luitpoldhafen. Das ist ein Gebäude, das wird aufwendig umgebaut und saniert für diese Nutzung. Und die Freien Wähler sind auf die Idee gekommen zu sagen, naja, bevor man das macht, sollte man doch vielleicht das Ganze in den Hauptbahnhof tun. Wir haben uns das angeguckt und haben festgestellt, dafür ist dort kein Platz. Die Büroräume, die dort im Hauptbahnhof sind, sind A, vermietet, B, viel zu klein und C, man kann sie nicht ausbauen. Auch für ein Archiv sind die Räumlichkeiten dort im Hauptbahnhof überhaupt nicht geeignet. Interessante Nebeneffekt, wenn man so will, von dem Besuch war eben der Besuch des Bahnsozialwerks, das im Übrigen neben vielen sozialen Unterstützungsleistungen für Bahnmitarbeiter und ehemalige Bahnmitarbeiter macht, und zwar die sogenannte Digitalisierung der Kirchenbücher Deutschlands. Das wird alles in Ludwigshafen gemacht. Das heißt, jedes Kirchenbuch in Deutschland, das bis in den Mittelalter zurückgeht und Verwandtschaftsverhältnisse und dergleichen mehr eben umfasst, wird in Ludwigshafen digitalisiert. Wer hätte das gewusst?
Ludwigshafen, ein Eldorado für Ahnenforscher. Also das, da war ich auch überrascht, als Raik mich da mitgeschleift hat in den Bahnhof, der, wie sich herausgestellt hat, kein guter Standort ist für das Stadtarchiv, das Museum oder überhaupt irgendwas von der Stadt. Aber das mit diesen Kirchenbüchern, das ist, weiß gar nicht, wie ich das glaubhaft hier vermitteln soll. Das ist eine tolle Sache. Also hätte ich nicht gedacht. Gut, dann kommen wir nun zu unseren anderen Tätigkeiten, ja, die wichtig sind in der Politik. Ja. Wir können nicht nur warten, bis bis der Stadtvorstand uns eine Tagesordnung schickt und die soll dann abgestimmt werden. Das ist A, langweilig und B, nicht unser Ding. Da können wir natürlich jetzt nur so einen Überblick bieten, eine Tour d'horizon, ja, wie der Franzose möglicherweise sagen würde. Kurze Bemerkung zu Aktivitäten, die man auch noch machen muss, wenn man so schlau war, sich in der Kommunalpolitik oder überhaupt in der Politik zu verpflichten und das auch noch am unteren Ende der Nahrungskette. Meine Wenigkeit durfte eine kleine Ansprache halten beim Global Marijuana March in Heidelberg, einer Veranstaltung, die seit vielen Jahren in Heidelberg stattfindet, nicht nur, auch in anderen Städten, wo es um die Legalisierung von, wer hätte das gedacht, Marihuana geht, aber nicht nur zu hedonistischen Zwecken, sondern zu allerlei vernünftigen Zwecken, angefangen wirtschaftliche, medizinische Zwecke und vor allem zum Zweck, das Sammelsurium an Absurditäten, die mit diesem Thema verbunden sind, endlich mal zu beseitigen. Und da ich mir mit meinen hohen Ansprüchen immer im Wege stehe, habe ich mir Mühe gegeben, eine Ansprache eben zu halten, ja, über die, ich kann es nicht oft genug sagen, Ungerechtigkeiten und Absurditäten bei diesem Thema. Deutschland will immer Weltmeister werden. Bei dem Thema ist Deutschland Absurditätsweltmeister. Vielleicht gefällt es manchen Leuten. Also ich hätte nichts dagegen, wenn Deutschland auch Cannabis-Exportweltmeister werden könnte. Das wäre durchaus möglich. Aber ganz im Gegenteil, wir importieren medizinisches Marihuana für ein Heidengeld und stehen da wie... Ja, das sage ich jetzt lieber nicht. Gut, dann ist ja jeder hier noch in der Partei. Es gab den hybriden Bundesparteitag der Piraten. Hybrid heißt, man konnte hinfahren oder halt zu Hause zugucken. Ja, das ist ein Novum, hat auch so, klappt auch und so weiter. Da könnt ihr in der Zeitung drüber nichts lesen. Republika war auch früher eine internetnetzaffine Revoluzzer-Messe. Das ist jetzt alles so ein bisschen polit- und wirtschaftsfreundlicher geworden über die Jahre, seit die jungen Leute nicht nur die Welt retten wollen, sondern die Welt retten und auch noch reich werden wollen mit ihrer App und ihrem bisschen Code. Aber egal, trotzdem interessant, Pflichttermin quasi. Wir lesen uns ein in Europapolitik, die Kommunen betrifft. Da gibt es nämlich mehr, als man denkt. Europa ist sehr wichtig, ohne dass man das mitbekommt. Ja. Gerade jetzt läuft eine Bürgerbeteiligung zu verschiedenen anspruchsvollen digitalen Themen. Aber liest man da was in den Zeitungen, die man normalerweise so abonniert hat? Nee, natürlich nicht, weil es anspruchsvoll ist und da hat man eigentlich schon genug zu tun im Leben, leider. Ein Thema, das mich sehr umtreibt. Ne? Gerade hier in der Region, ja, wir sind European Digital Innovation Hub, wer hätte das gedacht, ja. Es gibt OECD-Projekte, es gibt Projekte zum smarten, nachhaltigen Tourismus. Also wie gesagt, Europa, Metropolregion, also die Verbandsversammlung und dann irgendwann die Kommune. Ne? Und dann ist aber die Messe schon gelesen, da sind die Entscheidungen schon gefallen. Bestes Beispiel, Online-Zugangsgesetz. Aber wenn ich davon anfange, heißt es, Heinz, du redest zu lange, interessiert keinen. Wichtige Dinge gehen gerade durch die Parlamente, nur nicht hier im Stadtparlament. Egal, und jetzt noch eine kurze Bemerkung zu den vielen Themen, die leider hier nicht behandelt werden können, aber die in den Ausschüssen sind und die interessant sind, ja, von der Digitalisierung der Schulen, die Beschaffung, wie kommen da eigentlich diese ganzen Tablets und das WLAN, was da bei der digitalen Bildung von oben verordnet wird. Wie kommen die eigentlich in Ludwigshafen an? Da haben wir uns gedacht, wir werden in den zukünftigen Podcasts immer ein Ausschussmitglied einladen und etwas berichten aus den Ausschüssen, weil nicht alles, was in den Ausschüssen kommt, vor allem die Berichte dort, ja, Lärm, Aktionsplan, Hochwasserschutz und weiß der Kuckuck was, kommt dann tatsächlich auch in den Stadtrat. Und da wollen wir doch ein bisschen den Fokus erweitern, Raik. Meinst du nicht auch?
Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Idee. Eine weitere gute Idee ist, dass wir demnächst mal wieder eine Insta-Live-Story machen mit unseren neuen Ausschussmitgliedern. Wir haben ja einige neue bürgerschaftliche Mitglieder in den Ausschüssen verpflichten können für unsere Fraktion. Die werden wir vorstellen in loser Folge in naher Zukunft. Und ich denke, das ist auch ein Format, das sehr interaktiv ist, wo man auch Fragen stellen kann, wo man reingehen kann und so sicherlich mit seinen Leuten dann auch wirklich in Kontakt treten kann. Ich denke mal, das ist eine gute Lösung.
Ja, das müssen wir sozusagen machen, weil das sonst kommen wir unserem Aufklärungsauftrag, den wir uns selbst gegeben haben, nicht hinterher. Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben es auch schon an unser Whiteboard geschrieben in unserem schönen Büro. Eine Sache habe ich vergessen bei den außergewöhnlichen Übungen. Ich war Juror beim Wettbewerb Landschaft in Bewegung der Metropolregion Rhein-Neckar bzw. der Verbandsregion. Also Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und ich wurde gefragt, habe gleich Ja gesagt und mich dann erst hinterher gewundert, ja, Moment mal, warum kommt denn ich ausgerechnet, der nur durch viele Zufälle da in der Verbandsversammlung gelandet ist, zu der Ehre, hier Juror zu werden? Die Antwort war, das war eine Menge Arbeit. Es gab unglaublich viele Beiträge mit unglaublich langen PowerPoint-Präsentationen. Und da wurde mir klar, dass offensichtlich ein paar Leute Nein gesagt haben müssen, bis dann ich Ja gesagt habe. Aber es hat sich gelohnt. Landschaft in Bewegung. Der Gewinner wird Ende Juni präsentiert. Und da werde ich wohl was schreiben für unsere Homepage, damit man das, also eigentlich eine tolle Sache, Landschaften hier in der Region zwischen Kaiserslautern bis zur Bergstraße, Landschaftsentwicklungsprojekte, ziemlich anspruchsvoll, da lernt man auch die Region kennen, was es alles gibt, ja? Also das war zeitintensiv, aber interessant und das Interessanteste versuche ich dann doch hier euch oder Ihnen zukommen zu lassen und anzubieten auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen. Ja, Raik, ich würde mal sagen, wir könnten jetzt noch auf den einheitlichen Regionalplan eingehen, der uns erwartet und auf den wir viel Arbeit verwenden. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass viele Leute, wenn auch nicht zu Recht, sofort die Lichter ausmachen und den Rollladen runterlassen, wenn sie einheitlicher Regionalplan hören. Regionalplanung, ein spannendes Gebiet, voller Vorschriften, Absichten und Einflüsse. Ach so, ja genau. Wir werden da vielleicht eine Sondersendung machen mit Jens, der sich da richtig reinhängt. Der Regionalplan betrifft natürlich die ganze Verbandsversammlung von Heidelberg bis, was weiß ich wohin, bis runter nach Speyer und Neustadt und dergleichen. Aber uns betrifft ja nur Ludwigshafen. Der Regionalplan wirkt sich aus auf den Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan wirkt sich aus auf mögliche Bebauungspläne. Und so hängt alles mit allem zusammen, wie es nun mal ist im Leben. Aber da machen wir eine Sondersendung. Die kann man dann vorm Einschlafen hören. Oder besser zum Aufwachen. Es läuft auch, das will ich jetzt schon sagen, eine Bürgerbeteiligung. Online natürlich. Wo man sagen kann, ja, mit der jetzigen Planung bin ich einverstanden oder nein, ich möchte doch kein Gewerbegebiet in Edichheim oder am Oggersheimer Kreuz oder sonst wo, wo Möglichkeitsräume eröffnet werden sollen nach jahrelanger Vorplanung. Das ist jetzt nur, um euch Appetit zu machen. Wir verabschieden uns jetzt und melden uns wieder nach der nächsten Stadtratssitzung, die da stattfinden wird am 14. Vielleicht auch am 15. Wissen wir nicht genau, aber wir werden es rausfinden und gehen hin und berichten dann. Wir verabschieden uns. Ich sag mal Tschüss mit Ös, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal und freut euch, es geht nämlich hier weiter.
Ganz genau, ein letzter Blick in den Kalender. Es war der 14. Juni, ein Montag. Und bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie heiter irgendwie. Und wir verabschieden uns jetzt für die nächsten 14 Tage und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.